Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Die US-Amerikaner verteidigen ihr Land nach eigenen Angaben auf rumänischem Boden vor möglichen Raketenangriffen aus Nordkorea und dem Iran. Was stört Russland eigentlich daran?
Erstens verfügen Nordkorea und der Iran über keine Trägersysteme, die Kernsprengköpfe in die USA bringen könnten. Deswegen ist es nicht möglich, dass der Zweck der Stationierung von Raketenabwehrsystemen durch die USA die Verhinderung von Attacken durch Pjöngjang oder Teheran ist. Zweitens würde die Flugbahn, die die nordkoreanischen oder iranischen Raketen einschlagen würden, wenn solche Trägersysteme vorhanden wären, natürlich nicht durch Osteuropa verlaufen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass die Raketenabwehrstützpunkte absichtlich an den westlichen Grenzen der Russischen Föderation platziert werden und auf kein anderes Land als Russland abzielen.
Gehen wir auf die US-Stützpunkte näher ein, auf den in Rumänien und den geplanten in Polen. Welche Gefahren gehen von den dort stationierten Waffensystemen für Russland aus?
Das Ziel der Raketenabwehrsysteme ist es, einem Antwortschlag Russlands im Falle eines Erstschlages seitens der USA Widerstand zu leisten. Sehen wir uns das folgende potenzielle Szenario an. Die USA verüben einen Erstschlag gegen Russland. Jetzt befinden sich an den Stützpunkten in Osteuropa, unter anderem auch in Rumänien, MK-41 Startrampen, die ganz leicht für den Abschuss von schweren Marschflugkörpern der Klasse Tomahawk verwendet werden können. Das sind Marschflugkörper mittlerer Reichweite, die übrigens unmittelbar den INF-Vertrag von 1987 verletzen. So ein Schlag zielt auf die Kommandozentren, die Industriezentren, die Großstädte ab und dient dazu, das Land zu enthaupten. Russland verliert in diesem Fall einen Teil seines Raketenantwortpotenzials. Es werden die gleichen Stützpunkte als Raketenabwehrstützpunkte für den Fall einer Antwort aus Russland benutzt und somit erreicht in der Theorie eine begrenzte Anzahl russischer Raketen die USA. Und in diesem Fall ist der Schaden, der den USA zugefügt wird, laut dieser Atomkriegsführungstheorie im Prinzip akzeptabel. Die USA können also in diesem Fall einen Atomkrieg mit Russland gewinnen. Doch in der Tat ist das unrealistisch. Die Russische Föderation verfügt bereits über Systeme, die dieser Taktik und Strategie der Atomkriegsführung entgegenwirken können. Das sind die Systeme Avantgarde und auch die Systeme Kinschal und Poseidon, über die Wladimir Putin in seiner jüngsten Ansprache an die Föderalversammlung gesprochen hat. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Avantgarde ein manövrierbares Raketensystem ist, das einen schweren interkontinentalen Marschflugkörper als Basis hat. Es kann das Raketenabwehrsystem der USA in Osteuropa durchbrechen. Die heutige Raketenkrise, die von den USA initiiert worden ist, ist die dritte in den letzten 70 Jahren. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese erste Krise 1961 anfing, als die USA Raketen mittlerer Reichweite der Klasse Jupiter in der Türkei, einem NATO-Mitgliedsland, stationierten. Diese Raketen bedrohten nicht nur den Süden der damaligen Sowjetunion, sondern auch den Westen des Landes insgesamt, einschließlich Moskau und anderer großer Städte. Die Antwort auf die Jupiter-Stationierung in der Türkei war die Verlegung der sowjetischen Raketen nach Kuba. Wir wissen noch gut, womit das endete. Die Kuba-Krise fing an. 1962 gingen die USA einem Kompromiss ein. Die Sowjetunion ließ ihre Kräfte von Kuba abziehen und die USA zogen ihre Mittelstreckenraketen aus der Türkei ab. Das nächste Mal, als die USA versuchten, eine neue Raketenkrise zu initiieren, war Anfang der 1980er Jahre, als sie Mittelstreckenraketen in europäischen Staaten stationierten. Das führte zu einer erheblichen Verstärkung der Spannungen. Es war Teil von Ronald Reagans Strategie zur Erhöhung des Drucks auf Moskau und Mitte der 1980er Jahre traf Moskau die Entscheidung, einen Verhandlungsprozess mit Washington zu beginnen. 1987 wurde in diesen Verhandlungen ein Erfolg erzielt und sowohl die USA als auch die Sowjetunion willigten zu Bedingungen ein, die die Nutzung von Mittel- und Kurzstrecken-Marschflugkörpern einschränkten.
Wie kompliziert wäre eine Umrüstung, die es erlauben würde, von Aegis Ashore-Systemen aus Tomahawk-Marschflugkörper abzufeuern, eine reine Angriffswaffe?
Die USA stationierten bereits seit 2014 MK-41-Startrampen und Teile des Aegis Ashore-Systems auf ihren Stützpunkten in Osteuropa. Und die Veränderungen, die den Abschuss der durch den Vertrag verbotenen Raketen erlauben, würden, sind minimal. Die amerikanischen Militärs können das eigentlich in jedem Moment machen. Sie können die Systeme jederzeit so umbauen, dass sie damit verbotene Marschflugkörper mittlerer Reichweite abfeuern können. Mehr noch, als die USA 2002 einseitig den Raketenabwehrvertrag verließen, der 1972 ganz am Anfang des Entspannungsprozesses abgeschlossen worden war, war es für Russland klar, dass der Austritt der USA aus dem INF-Vertrag nur eine Frage der Zeit ist. Es war offensichtlich, dass wenn die USA die Stützpunkte in Osteuropa fertig gebaut und ihre Raketenabwehrsysteme dort stationiert haben würden, sie auch die Möglichkeit haben würden, diese Systeme in die durch den INF-Vertrag verbotenen Waffen umzubauen. Genauso kam es auch. Und eben deswegen hat Russland gleich nach dem Austritt der USA aus dem Raketenabwehrvertrag 2002 begonnen, die Avantgarde, Kinschal und Poseidon-Systeme zur Verteidigung vor potenziellen neuen Bedrohungen zu entwickeln, von denen wir heute sprechen.
Welche Möglichkeiten hat Russland, sich gegen die Gefahr eines enthauptenden Erstschlags seitens der USA zu verteidigen, falls er von rumänischem oder polnischem Boden mit Tomahawks geführt wird?
Erstens müssen wir berücksichtigen, dass Russland auf die Abschüsse von Marschflugkörpern aller möglichen Reichweiten von osteuropäischem Terrain unverzüglich mit Schlägen nicht nur gegen europäische NATO-Mitgliedsländer, sondern auch gegen die USA antworten würde. Denn es ist klar, dass so ein Schlag nur auf Befehl des obersten amerikanischen Kommandos erfolgen kann. Das Avantgarde-System ist in der Lage, das amerikanische Raketenabwehrsystem zu durchbrechen und Amerika zu erreichen. Gegenwärtig verfügen die Amerikaner einfach über keine Systeme, die der Avantgarde entgegenwirken könnten.
Die Reichweite des Marschflugkörpers 9M729, wie sie im System Iskander-K eingesetzt werden, beträgt laut russischen Quellen 480 Kilometer. Westliche Quellen hingegen gehen von einer Reichweite von bis zu 5000 Kilometern aus. Wie kommen solche Differenzen zustande?
Die Ansprüche der USA, dass Russland angeblich den INF-Vertrag verletzt habe, sind unbegründet. Das sind völlig unbewiesene Behauptungen. Trotz der zahlreichen Bitten und Forderungen Moskaus weigern sich die Amerikaner, Informationen über irgendwelche Tests dieser Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, die sich jenseits des vertraglichen Rahmens befinden würden. Amerikanische Inspektoren waren eingeladen worden, um die Rakete zu besichtigen und auch andere militärische Veranstaltungen in Verbindung mit dieser Bewaffnungsart zu besuchen. Doch sie hatten alles verweigert. Mehr noch, Vertreter der USA und der NATO haben sich sogar geweigert, eine Beratung im russischen Verteidigungsministerium zu besuchen, die speziell dafür veranstaltet worden war, um unter anderem auch ausländische Delegationen detailliert über die Funktionsweise dieses Systems zu informieren. Natürlich sind diese Ansprüche nur ein Argument für die USA, das sie für ihren Austritt aus dem Vertrag benutzen. Und hier müssen wir hinzufügen, dass der jetzige US-Sicherheitsberater John Bolton und andere Vertreter des Sicherheitsapparates der Trump-Administration geschrieben und erklärt hatten, dass es für die USA nützlich wäre, den INF-Vertrag zu verlassen. Und zwar schon lange bevor die US-Verwaltung offiziell begann, Russland wegen angeblicher Verletzungen des Vertrages anzuklagen. Es ist offensichtlich, dass sie jetzt beschlossen haben, diese Pläne zu verwirklichen.
Ist eine Reichweite, wie der Westen sie mutmaßt, bei einem Flugkörper der Größe der neuen M729 überhaupt möglich? Und wenn ja, welche Abstriche müsste man dann bei den anderen Eigenschaften der Waffe machen?
Die Abmessungen des jetzigen Marschflugkörpers, von dem die Rede ist, geben die von der amerikanischen Seite behaupteten Flugweiten und Flugbahneigenschaften einfach nicht her. Bei solchen Ausmaßen, unter anderem den Maßen der Kraftstoffsegmente, ist so etwas einfach technologisch unmöglich. Die Amerikaner verstehen das sehr wohl, sie wissen das. Ihre Ansprüche an die russische Seite sind nur ein Anlass für die Entscheidung der USA, den INF-Vertrag zu verlassen.
Welche Konsequenzen wird der Wegfall des INF-Vertrages für Russland, die USA und Europa haben?
Natürlich sieht die amerikanische Seite in der wachsenden Spannung und der aktuellen Raketenkrise, die sie entfacht hat, eine Möglichkeit, Russland in ein neues Wettrüsten hineinzuziehen. Die Amerikaner sehen das Geschehen der 1980er Jahre als einen Präzedenzfall. Sie sind der Meinung, dass es ihnen gelungen ist, die Sowjetunion in ein kostspieliges Wettrüsten mit den USA hineinzuziehen, welches die Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft negativ beeinflusst hat. Und sie glauben, dass es sich lohnt, es noch einmal zu versuchen, weil sich diese Taktik vor einigen Jahrzehnten ausgezahlt hat. Doch für Russland sind die Fehler, die die sowjetische Seite damals gemacht hat, offensichtlich. Auch die Folgen der damaligen Strategie Moskaus sind offensichtlich. Und deswegen wird es keine Wiederholung jener Fehler geben. Russland antwortet asymmetrisch und wird das auch weiterhin tun, ohne die früheren Fehler zu wiederholen. Es sei gesagt, dass eines der größten Opfer des von den USA initiierten Austritts aus dem INF-Vertrag Europa ist, nämlich die sogenannten europäischen Verbündeten der USA, Deutschland, Frankreich und auch die osteuropäischen Länder. Sie sind eigentlich Geiseln dieser neuen Krise. Genau die Stationierung der amerikanischen Marschflugkörper mittlerer und naher Reichweite auf europäischem Terrain garantiert im Fall eines militärischen Konflikts und eines großflächigen Krieges, dass den europäischen Staaten unakzeptabler Schaden zugefügt werden wird. Es bedeutet, dass die USA Europa für ihre geopolitischen Ambitionen und ihren rigiden russlandfeindlichen Kurs opfern.
Und nun die letzte Frage. Man hat lange vermutet, der INF-Vertrag sei überholt, weil er neue Atommächte wie etwa China nicht einbezieht. Könnte infolge des Wegfalls eine neue, verbesserte Version des INF-Vertrages entstehen?
Als Anfang und Mitte der 1980er Jahre über den Abschluss des INF-Vertrages verhandelt wurde, bestand die Sowjetunion ständig darauf, dass es notwendig sei, auch andere Länder, die über Marschflugkörper mittlerer Reichweite verfügen, mit in den Vertrag einzubeziehen. Es ging in erster Linie um Großbritannien und Frankreich. Doch London und Paris erklärten, dass ihre Kernwaffen Arsenale von den USA unabhängig seien, über autonome Steuerungssysteme verfügten und dass die Länder nicht die Absicht hätten, an einem Vertrag zwischen Washington und Moskau teilzunehmen. Auch Washington teilte diese Position. Die Sowjetunion bestand sowohl unter Brezhnev als auch unter Andropow darauf, dass es notwendig sei, diese Länder in den Vertrag mit einzubeziehen, und änderte ihre Position erst später unter Gorbatschow grundlegend. Im Endeffekt wurden ihre Arsenale durch den INF-Vertrag nicht beschränkt. Heute stellen die USA die gleichen Forderungen wie die Sowjetunion in den 1980ern. Und jenen Forderungen war bei der Unterzeichnung des INF-Vertrages 1987 nicht stattgegeben worden. Heute fordern die USA andere geopolitische Spieler, die über solche Marschflugkörper verfügen, in einen neuen Vertrag über Mittel- und Kurzstrecken-Marschflugkörper einzubeziehen, unter anderem China. Das ist unrealistisch, denn es ist wiederum nur ein Vorwand für die Zerstörung des INF-Vertrages. Es ist völlig offensichtlich, dass China keine ernsthafte Erfahrung bei Abrüstungsverhandlungen hat. Es hat gegenwärtig keine bilateralen oder multilateralen Abkommen zur Einschränkung seiner Waffen unterzeichnet. Und in einer Situation, in der die USA gegen China keine ernstzunehmenden Kräfte mit Einbeziehung von Mitteln und Kurzstrecken-Marschflugkörpern aufgebaut haben, ist es für Peking gar nicht notwendig, derartige Verhandlungen durchzuführen. Ich möchte anschließend noch einmal wiederholen, dass die Erklärungen über die Notwendigkeit, China in einen neuen Vertrag mit einzubeziehen, nur ein Vorwand für die Zerstörung des jetzigen Vertrags sind. Wenn Washington wirklich das Ziel hätte, den INF-Vertrag zu revidieren und nicht zu zerstören, hätten die USA den INF-Vertrag nicht einseitig verlassen, sondern sie wären bereit gewesen, einen ernsthaften Verhandlungsprozess mit einer ganzen Reihe von Staaten zu beginnen.
Das war der RT Deutsch Podcast.